Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Zivilisationsfolge. Heute sprechen wir über eine wirklich außergewöhnliche Zivilisation. Und das ist die Zivilisation für alle Sparfüchse da draußen. Für all die Leute, die sich sagen, na, ich gehe lieber zum Discounter und hol mir ganz viel von dem billigen Kram. Ich hol mir lieber etwas für den Preis von 2:1. Zum Beispiel, indem ich nicht nur eine Ressource, sondern gleich zwei Ressourcen gleichzeitig sammle. Wir sprechen hier von den Polen.
Yay!
Yay!
Ich dachte am Anfang schon, es könnten auch Chinesen sein. Hier mit Discount-Technologien. Oder Malier.
Stimmt.
Oder Portugiesen.
Discounts gibt schon einige, aber die Polen kriegen einen derart krassen Discount, dass sie dafür berühmt-berüchtigt geworden sind. Ein Discount gibt's übrigens auch bei uns. Wusstet ihr das? Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr zwar ein Monatsabo abschließen, aber ihr könntet auch gleich ein ganzes Jahr lang plätschen und damit uns ein 12-monatiges Abo dalassen. Und das ist vergünstigt. Da kriegt ihr 10 Monate zum Preis von 12 Monaten und damit ganzes Jahr lang die Zusatzfolgen, die wir so geben. Das ist natürlich teurer, als uns einfach zu liken und uns Sternebewertungen hinterher zu schmeißen. Das ist so die Discounter-Penny-Version. Aber wenn ihr so Großkunden beim Metro seid oder dick beim Rewe einkauft und in der Bioware unterwegs seid, dann könnt ihr euch doch wohl leisten, hier diesen Podcast auch etwas Geld zu geben, falls ihr überhaupt gut findet, was wir tun. Wenn dem so ist, dann bitte, bitte unterstützt uns.
Da merkt man Christians Herkunft, das Beispiel für den teuren Laden ist Rewe und nicht Edeka.
Toll. Nur weil ich aus dem Frankfurter Ghetto komme und du in einem Palast aufgewachsen bist.
Genau so, Bruder. Ist es.
Edeka, ich glaub's. Am besten noch Check-In-Center.
Entschuldigung, fahr fort. Du hast das ganz großartig gemacht.
Ja, danke. Nein, ich bin auch schon fertig mit dem Intro. Die üblichen Dinge, unsere Homepage www.startthegamealready.de, dort findet ihr alle Informationen und natürlich auch in der Folgenbeschreibung zu dieser und jeder anderen Folge unseres Podcasts. Und da findet ihr auch den Link dazu, wie ihr uns unterstützen könnt und den ganzen tollen Unterstützer-Content bekommt, den die ganzen Penny-Einkäufer und so nicht bekommen.
Okay.
Okay, jetzt habe ich eine Grenze überschritten.
Blöd, dass wir jetzt auf andere Art schneiden und das niemand nochmal hören wird.
Ja, das ist schon okay. Wir machen jetzt nonchalant einfach weiter. Wir sprechen heute über die Polen. Felix, machen wir mal die Standardfrage. Gehören Sie zu den 50% deiner Lieblingszivilisation oder zu den anderen 50%?
Das ist eine sauschwere Frage bei den Polen. Weil die Polen eigentlich eine dieser Zivilisationen sind, die, wenn ich so überlege, was ich für Ansprüche an eine Civ habe, alles erfüllen und trotzdem bin ich mit denen nicht sonderlich gut, fühle mich nicht so übermäßig wohl. Weil immer, wenn ich so drüber nachdenke, was will ich von der Zivilisation, dann will ich eigentlich das Potenzial für eine gute Archer-Eröffnung und möchte diese Archer auch nachher noch mitnehmen können, gewissermaßen, indem ich auch Bracer habe. Und das bieten die Polen schon mal. Dann haben sie, wie ich finde, die beste Trash-Einheit im Late-Game mit Winged Hussar zusammen mit der Unique Tech. Und auch das ist etwas, was ich ja sehr zu schätzen weiß, wenn ich irgendwie so eine Einheit habe, die ich einfach nur überall rein und hin spammen kann und die tun dann schon ihr Ding. Und dann haben sie noch eine wunderbare Wirtschaft dank diverser Boni. Und du weißt ja, wenn ich eines gerne tue in dem Spiel, dann ist es Farms platzieren. Das macht besonders viel Spaß mit den Polen. Und trotzdem bin ich mit denen nicht so sonderlich erfolgreich. Das ist so eine Zivilisation, in der Theorie finde ich die total cool. Und wenn ich sie dann tatsächlich spiele, bricht alles zusammen.
Ja, ich glaube, ich bin auch nicht so gut mit ihnen, weil sie extrem schwer zu spielen sind, wenn man ihre Boni benutzen möchte. Aber dazu kommen wir ja gleich, wenn wir sie durchsprechen. Ich glaube, die Polen sind mitunter die am wenigsten gespielte Kavallerie-Zivilisation, wenn man sie als vornehmlich Kavallerie sehen will, aber das würde ich schon sagen, zumindest in meinem Repertoire. Und wenn man sich anguckt, wie die Profis spielen, dann muss ich sagen, ist das ein ganz ähnliches Bild. Die picken eigentlich auch so gut wie nie in irgendwelchen Turnieren die Polen, außer auf Maps, die halbwegs geschlossen sind oder die es ihnen ermöglichen, eine gute Farmwirtschaft aufzubauen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ihr Spielstil einfach derart anders ist von dem, was ihre Boni ermöglichen, dass das relativ einfach ausgekontert werden kann durch zum Beispiel aggressives Spielen.
Ja, es gibt manche von den Boni, insbesondere diejenigen, die wirklich stark wirken, wenn man sich das anschaut beim Durchlesen, die das zwar auch sind, aber wo der Weg dahin oftmals dazu führt, dass man sich sehr weit nicht nur in die Defensive begibt, sondern sich geradezu einen Nachteil aufbürdet, bis man den Bonus dann tatsächlich benutzen kann. Und das führt, glaube ich, dazu, dass gerade unter den Profis, wo es ja sehr früh schon auf jeden kleinen Vor- oder Nachteil ankommt, das ganz häufig einfach nicht durchgehalten werden kann. Also jetzt mit Hinblick auf die Unique Tech, die erste in der Ritterzeit, über die wir nachher noch reden werden, einfach nur um das jetzt schon mal einzuordnen, wenn man gezielt darauf spielt, auf einer offenen Karte, überlebt man, glaube ich, einfach den Weg dahin nicht. Also zumindest ja, unter gleich guten Spielern auf einem hohen Level.
Genau. Aber gut, der Reihe nach. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich den Großteil des Podcasts über die Zivilisationsboni sprechen, weil die so unterschiedlich sind und so viele verschiedene Spielzüge ermöglichen. Und ich schlage mal vor, wir machen das jetzt mal in der Reihenfolge, wie es hier mein Online-Tech-Tree macht. Beginnen mit dem Dorfbewohner-Bonus. Und zwar können polnische Dorfbewohner ihre Lebenspunkte regenerieren. Generell das Regenerieren von Lebenspunkten ist ja eine Spielmechanik, die so gefühlt mit jedem DLC auf die ein oder andere Art und Weise immer wieder neue Verwendung im Spiel findet. Das war bei den Polen aber am Anfang, als es rauskam, doch ein bisschen überraschend. Denn Dorfbewohner sind ja eigentlich eine fragile Wirtschaftseinheit, die militärisch so gut wie nichts können sollte. Und im Spiel geht es größtenteils darum, den Gegner zu besiegen, indem man ihm seine Dorfbewohner wegnimmt. Wenn die jetzt Lebenspunkte regenerieren, macht es eine Kernspielmechanik viel, viel schwerer, um eine Siegbedingung zu erzielen. Und das war, als die Polen herauskamen, das hatten wir vorhin im Vorgespräch nochmal ein bisschen reflektiert, du und ich, Felix, wohl scheinbar ein bisschen zu stark und wurde mittlerweile auf einen guten Common Ground genervt. Und der Bonus lautet nun wie folgt. Die Dorfbewohner regenerieren in der dunklen Zeit erstmal gar keine Lebenspunkte. Ab der Feudalzeit regenerieren sie 10 Lebenspunkte pro Minute. In der Ritterzeit sind es 15 und in der Imperialzeit sind das 20 Lebenspunkte.
Ja, das ist ein Bonus, der, finde ich, am Anfang, als die rauskamen, sehr schwer einzuordnen war. Weil es immer so hieß, ja, das ist eigentlich gar nicht so viel. Gerade im Late Game sterben die Wills dann ja doch sehr schnell und das macht insbesondere, wenn die Regeneration dann größer wird, auch gar keinen so riesigen Unterschied mehr. Aber dann muss man überlegen an die Sachen, die Hera manchmal abzieht, wo er dann mit einem einzelnen Scout durch die gegnerische Basis rennt, hier und dort einfach mal einen Villager anschlägt, wieder weggeht und nachdem Hera dann 10 Runden gedreht hat, stirbt halt der erste Villager. Und das funktioniert mit Polen nicht mehr so, weil dann, ja, bis dahin ist halt der erste Schlag schon wieder regeneriert. Und das kann sehr viel ausmachen auf so einem hohen Level, wenn jemand wie ein Hera dann so viel APM darauf verwendet, im Kreis zu laufen und kriegt aber nicht mehr den gewohnten Effekt. Und das ist ja nur was in Anführungszeichen Kleines. Die Polen haben ja mit diesem Bonus auch die Möglichkeit, in frühen Zeitaltern sehr, sehr aggressiv zu spielen. Also es gab ja eine Weile, wo der Bonus auch im Dark Age noch galt. Da war das für sowas wie Black Forest, wo ja regelmäßig gewillfightet wird, auch noch spannend. Und jetzt erstreckt sich das vor allem auf Strategien in Richtung von einem Tower Rush, wo es ja üblich ist, dass man mit Villagern nach vorne geht, um Türme zu bauen. Und auch hier wird ja sehr, sehr häufig dann nicht nur gekämpft mit den Villagern, sondern die werden auch mal von gegnerischen Türmen beschossen. Und all das machen die polnischen Villager ein bisschen besser mit, was diese Strategie für die Polen zu einer auf so gerade halb geöffneten Karten oder vielmehr halb geschlossenen, sowas wie Hideout, zu einer sehr spannenden Zivilisation macht, weil man hier entweder in die Richtung von dem guten Boom spielen kann oder aber auch zu diesem Tower Rush fähig ist. Und das macht die Polen da tatsächlich zu einer Zivilisation, die ich sehr häufig spiele. Immer wenn Hideout drankommt bei mir, habe ich die Polen vorausgewählt im Ranked. Aus genau diesem Grund, weil ich dann je nach Gegner-Siff und je nach Lust und Laune das eine oder andere spielen kann. Und bei den Polen ist es ja so, dass man, auch wenn man Tower rusht, regelmäßig noch eine sehr, sehr gute Wirtschaft dahinter haben kann. Und das liegt an den verbleibenden beiden Boni, die sie haben. Aber über die genauen Details des polnischen Tower Rushs und was ihn so gut macht, sprechen wir am besten nachher nochmal, wenn wir auch die anderen Boni kennengelernt haben.
Genau, du hast das schon so ein bisschen erwähnt und ich würde das gerne nochmal etwas aufdröseln wollen. Dieser Lebenspunkte-Regenerationsbonus der Polen, das ist einerseits ein Bonus, den man defensiv und andererseits einen, den man offensiv nutzen kann. Defensiv ist die Frage, wie genau man eigentlich als polnischer Spieler damit umgeht. Und ich finde, da gibt es einen Effekt, der ganz interessant ist. Ich glaube nämlich auch, dass dieser Lebenspunkte-Regenerationsbonus etwas ist, der für SpielerInnen, die ihre Einheiten nicht wirklich micron, so Casual-Spieler, quasi egal ist. Weil dadurch, dass der Dorfbewohner dann halt in so einen Alles-oder-Nichts-Kampf mit einer anderen Einheit geht, da ist diese langsame Regenerationszeit im Grunde nicht existent. Weil das so eine langsame Regeneration ist, und das muss man sich mal vor Augen halten, in der Feudalzeit, also 10 Lebenspunkte pro Minute, ein Villager mit dem Webstuhl hat 40 Lebenspunkte, richtig Felix? Schnell?
Ja, ja, soweit ich informiert bin, ist das richtig.
Ja, doch, 25 plus 15 macht 40. Also 40 Lebenspunkte, das heißt, der müsste 4 Minuten warten, um quasi wieder volle HP zu haben, wenn er tot war oder kurz vorm Sterben war. Das ist natürlich eine Zeit, die sehr, sehr lange ist. Wenn man sich aber jetzt vergegenwärtigt, wie man üblicherweise als ein bisschen bessere Spieler mit Dorfbewohnern umgeht, dann eine klassische Situation, um sich das mal vor Augen zu führen. Ich habe meinen Dorfbewohner mit dem Warlich, ne, ich mach so in der Feudalzeit, habe ich den da hingeschickt und versuche da, wo ich glaube, dass der Gegner gerade auch vielleicht nicht ist, mein Dorfbewohner so langsam meine Base zuzuwallen. Und dann taucht dann doch dieser Staatsscout auf, gibt dem ein paar Hits, ich ziehe meinen Dorfbewohner ab und der hat jetzt nur noch ein Drittel seiner Lebenspunkte. Und den schicke ich als guter Spieler natürlich nicht wieder zurück zum Wallen, sondern suche ich mir jetzt einen neuen Dorfbewohner, der noch volle Lebenspunkte hat. Und der schon Lebenspunkte verloren hat, der wird dann unterm TC eine Farm bauen. Warum das? Weil, falls mein Gegner anfängt, mich zu raiden, dieser Dorfbewohner am sichersten ist, weil ich den jederzeit einquartieren kann. Den schicke ich auch nicht auf Bären oder auf Holz. Dasselbe gilt für Dorfbewohner, die vielleicht ein Wildschwein gelört haben, weil der auch schon Lebenspunkte abgezogen bekommen hat. Das sind potenziell Dorfbewohner, die man in der Regel eher in dem Zentrum des eigenen Dorfes haben möchte, um sie sicher zu haben. Das sind aber auch Villager, die bei den Polen dann über lange Zeit, wie sie auf den Farms arbeiten, wieder Lebenspunkte regenerieren und dann auch für andere Dinge genutzt werden können, als nur so zentral zu sein. Der typische Harassnipe, also dieses ewige in der Basis rumrennen und gucken, dass man diesen Low-HP-Will dann irgendwie sniped, das kann damit eben auch verhindert werden, wenn man seine Villager gut micromanagt. Und das ist, finde ich, ein Bonus, der gerade in der Feudalzeit extrem stark sein kann, auch einfach was das defensive Micromanagement angeht. In der Offensive ergeben sich da auch nochmal ganz andere Optionen.
Ja, also um nochmal auf die Defensive zurückzukommen, erstmal, das fügt sich ja bei den Polen insofern auch gut zusammen, dass man ja regelmäßig eben nicht mal unterm TC farmen möchte, sondern die Villager ein bisschen weiter verteilt. Und wenn man dann im Normalfall am Anfang der Feudalzeit erstmal die starken Villager unterm PC wegnimmt, um Farms zu bauen, hat man irgendwann nur noch die da unten, die mal das Boar geholt haben, schon ein bisschen angeschlagen sind. Aber bis die starken alle weg sind, haben die sich auch regeneriert und können dann woanders ihre Farm bauen gehen. Das passt alles schon sehr, sehr gut. Ja, und dann in der Offensive haben wir eben auch noch die anderen Boni der Polen, die da so wunderbar zusammenspielen. Allem voran eben, dass die Villager, die auf Stein sind und den abbauen, für alle 3 Steine, die sie aufsammeln, auch noch 1 Gold generieren. Das bedeutet, gerade wenn man einen Tower Rush oder sowas macht und schon sehr, sehr früh auf Stein geht, kann man früher oder später einfach nur dadurch auch in die nächste Zeit hochklicken, musste nicht extra noch ein neues Mining Camp am Gold bauen oder irgendwas hin und her verkaufen, sondern das passiert ganz dynamisch nur dadurch, dass man das gespielt hat, was man sowieso machen wollte. Und wenn die Feudalzeit lange genug dauert und man da eben immer weiter Türme baut in der Basis vom Gegner, dann kann es auch passieren, dass man irgendwann bei 300, 400 Gold angelangt dadurch und dann kann man auf einmal den Markt in diese Richtung benutzen. Das ist ein unglaublicher Bonus bei diesen aggressiven Spielweisen, weil ja ein Tower Rush üblicherweise damit verbunden ist, dass die dass ein Großteil von der eigenen Wirtschaft auf Stein ausgerichtet ist und eben nichts tut, was die eigene Wirtschaft wirklich weiterbringt. Und das ist bei den Polen durch diesen Bonus sehr, sehr weit umgangen und macht den Tower Rush sehr gefährlich, weil die Wirtschaft dahinter eben nicht so all-in ist, wie man das sonst beim Tower Rush gewohnt ist.
Ja, wir werden auch später nochmal darüber sprechen, warum auch Stein für die Polen bezüglich ihrer Spezialtechnologien so wichtig ist. Aber um Stein dreht sich relativ viel. Auch wieder aus einer defensiven Warte heraus, weil du hast ja eben schon angesprochen, die Polen möchten aufgrund ihres anderen Zivilisationsbonus, über den wir gleich noch sprechen, ja auch nicht unbedingt unter ihrem TC farmen, sondern außerhalb. Und deswegen sieht man oft polnische Spieler recht früh Stonewallen. Sie sind ja meistens eh schon auf Stein und nutzen diese Stein dann, um eine große Fläche abzusichern und dafür zu sorgen, dass die Villager nicht so exposed sind. Das ist ein guter Weg, um dieses überflüssige Stein loszuwerden. Der zweite Weg ist natürlich, für eine Burg zu sparen, sobald man in der Ritterzeit ist, damit die Wirtschaft nochmal zusätzlich abzusichern und Zugang zu Spezialeinheit und Spezialtechnologien zu bekommen. Und der dritte Weg ist, überschüssiges Stein zu verkaufen. Wir hatten im Sarazen-Podcast ja schon darüber gesprochen, wie gut oder wie wertig es ist, Stein zu verkaufen als erstes, weil der Steinpreis einfach von Beginn an so hoch ist, höher als für andere Ressourcen. Und das ermöglicht den Polen quasi jederzeit, indem sie auch noch zusätzlich zu dem durch Stein gesammeltes Gold auch noch ihren Stein verkaufen, einfach sofort hochzuklicken, wenn sie das dann möchten.
Genau. Und das führt auch zu sehr einzigartigen Build-Orders auf geschlossenen Maps. Also auf Arena beispielsweise ist es mit den Polen sehr üblich, in der dunklen Zeit und auch in der Feudalzeit eben nicht auf Gold zu gehen, um sich die Ritterzeit leisten zu können, sondern man geht frühzeitig auf Stein, um dadurch die 200 Gold zu generieren. Oder andererseits dann zu sagen, okay, das hat nicht ganz gereicht, ich verkaufe einfach noch 100 Steine, ich habe es in der Zwischenzeit eh schon wieder eingesammelt. Und was man dadurch dann tun kann, ist entweder so viele Villager auf Stein zu haben, dass man in der Ritterzeit direkt eine Burg bauen kann, oder aber man hat so viel überschüssigen Stein und gleichzeitig Gold, dass man dann ja direkt auf 4 TCs geht oder sowas, kann sich dann mal kurz ein bisschen Nahrung kaufen, um das zu finanzieren. Und dann läuft nach kurzer Zeit auch die entsprechende Farmwirtschaft für das Ganze. Also man kann auch gerade auf diesen geschlossenen Maps entweder sehr aggressive Strategien damit spielen, indem man eben auf die Burg geht, oder aber auch in einen extrem starken Boom starten, den sich andere Civs auf die Art nicht leisten können, einfach weil man 2 Ressourcen auf einmal abbaut hier.
Es ist eigentlich nie verkehrt, viel Stein zu haben, um ihn vielseitig anzuwenden oder im Zweifel teuer zu verkaufen und sich damit andere Dinge zu leisten.
Es gibt aber auch sehr aggressive Build-Orders auf offenen Karten, die auf diesem Stein beruhen. Zum Beispiel ist ja sehr bekannt, einen Tower Rush auch mit Man-at-Arms zu verbinden. Und auch hierzu können die Polen einfach nur auf Stein gehen, indem sie dann das frühzeitig machen, sich erstmal davon den dritten Militia leisten können und dann nach kurzer Zeit auch das Man-at-Arms-Upgrade. Das ist auch wieder eine echt krasse Ersparnis, was diese 100 Holz für ein extra Mining-Camp angeht. Und auch Villager, die ansonsten vielleicht erstmal auf Gold müssten und nachher dann nochmal auf Stein, um was für die Türme zu sammeln. Und die Polen machen das alles gleichzeitig. Das funktioniert halt vor allem deswegen auch so gut, weil man für sowohl den dritten Militia als auch dann das Upgrade nur insgesamt 50 Gold sammeln muss. Was bedeutet, dass das echt schnell geht mit ein paar Wills auf Stein. Und dementsprechend ist das eine Strategie, die sieht man, einfach weil Tower Rushes mittlerweile wegen der frühen Uptimes nicht mehr so beliebt sind, gar nicht so oft. Aber ich habe die schon sehr erfolgreich gespielt auf eben Karten wie Hideout oder was es jetzt nicht normal im Map-Pool beziehungsweise im Spiel gibt, aber was man regelmäßig mal in Turnieren sieht, sowas wie Palisade Arena. Also wo man sich nur durch Palisaden hauen muss und wo dann tatsächlich Tower Rushes gut funktionieren, gerade mit Man-at-Arms noch mit Extra-Druck. Und da können die Polen wirklich einiges tun, indem man sich eben dieses Upgrade leistet, dadurch den Tower Rush noch mehr Druck verleiht, einfach indem man auch Gebäude schneller rausnehmen kann. Und dahinter schadet das der eigenen Wirtschaft wirklich kaum.
Das ist richtig. Gehen wir mal von Hideout aus. Ich finde, das ist eigentlich eine super Map, um die Polen zu spielen. Und das ist eine Map, die ja relativ häufig auch im Map-Pool von Ranglistenspielen auftaucht und die meisten kennen dürften. Ich tue mich ehrlicherweise nach wie vor sehr schwer damit, zu entscheiden, wie viel Dorfbewohner ich eigentlich nun wirklich auf Stein schicken möchte, um zum Beispiel bei einem Tower Rush gleichzeitig auch noch genug Gold zu sammeln. Ich habe die Tendenz dazu, zu viel auf Stein zu schicken, zumindest meinem Gefühls nach, weil diese Goldsammelrate mir zu langsam ist, um dann eine gute kompetitive Uptime zu bekommen. Ich möchte also, dass das Gold doch relativ zügig steigt. Was hast du so eine Faustregel, wie viel du auf Stein schickst, damit das ganz gut ausgewogen ist? Meine Tendenz ist zu sagen, ich schicke lieber zu viel auf Stein und verkaufe dann was. Aber das hebelt so ein bisschen aus, dass ich überhaupt dieses passive Gold brauche, weil ich mir das Gold dann doch am Ende durchs Kaufen hole.
Ja, eben. Also ich würde 4 oder 5 nehmen tatsächlich für einen Tower Rush, weil das auf jeden Fall reicht. Ich glaube, 5 ist so ungefähr die magische Zahl, wo man dann immer ziemlich direkt einen neuen Turm bauen kann, sobald der alte steht. Und allein das ist ja schon ein bisschen unrealistisch. Aber ich glaube, regelmäßig, bis man diese 200 Gold hat, das dauert gar nicht mal so lang. Also wenn du überlegst, dass bis du 200 Gold gesammelt hast und du startest ja auch nicht mit 0 Gold in die Feudalzeit, sondern im Normalfall 50. Das heißt, du brauchst auch nur noch 150 weitere Gold. Das sind 450 Stein. Das sind auch gerade mal 4 Türme, die du da sammeln musst. Und das hast du eigentlich relativ selten, dass du in einem Tower Rush keine 4 Türme baust. Also ich glaube nicht, dass man sonderlich viel mehr Stein braucht oder 5 Villager, zumal ja die Nahrungswirtschaft dabei noch echt gut aussieht und im Zweifel kann man das irgendwie auch noch mit dem Markt machen, wenn jetzt der, wie ich finde, unwahrscheinliche Fall eintritt, dass es einem Gold fehlt, um hochzuklicken. Ich hätte immer mehr Angst davor, dass es einem an der Nahrung fehlt, weil man dahingehend ja erstmal relativ dünn aufgestellt ist, wenn man 5 Villager auf Stein hat, 4 oder 5 bei Polen, vielleicht gerne auch nochmal mehr, wenn man da all in gehen möchte. Der Wills sind vorne, um Türme zu bauen, dann ist am Anfang ja die Nahrungswirtschaft eher diejenige, die ein bisschen zu kurz kommt. Und 800 Nahrung zu sammeln ist für mich häufig das größere Problem, als das Gold zu bekommen. Mhm. Deswegen passiert es häufiger, auch mit weniger Villagern, dass ich mir dann eher mal Nahrung kaufen muss noch.
Ja, aber auch dafür kannst du ja dann Stein verkaufen oder Nahrung zukaufen. Also das geht alles schon, aber es ist auch anstrengend. Es ist jetzt nicht gerade leicht, all diese Dinge zu tun und dafür zu sorgen, dass man noch eine gut funktionierende, ausgewogene Wirtschaft hat. Das ist ja immer die Krux an der Geschichte, wenn man IQ-Boni hat, die nicht einfach nur etwas effizienter machen, sondern in dem Fall die Effizienz auch durch eine Veränderung der Standard-IQ zustande kommt, wie zum Beispiel Stein abbauen statt Gold, dann muss man da immer ein bisschen umdenken. Und das fällt mir bisweilen mit dem Polen manchmal auch recht schwer. Insbesondere auf offenen Karten wie Arabia. Und ich denke, wir könnten jetzt auch über den nächsten Zivilisationsbonus, und das ist ja dann auch schon der letzte, sprechen, weil der gerade diesen Nahrungsaspekt betrifft, den du angesprochen hast. Die Polen bauen statt einer Mühle den sogenannten Gutshof, auf Englisch Folwark. Dieses Gebäude hat auch so seine eigene Geschichte durchgemacht. Wir sind jetzt Stand Februar 2024 an dem Punkt angelangt, an dem ein Gutshof 100 Holz kostet. In diesen 100 Holz sind integriert einmal alles das, was eine Mühle kann, plus zusätzlich auch noch die Wertigkeit eines Hauses. Das heißt, man kriegt 5 Popspace dazu. Das bedeutet, dass man hier quasi 25 Holz gespart hat. Eine Mühle kostet ja auch 100 Holz und ein Haus kostet 25 Holz. Und wir haben hier beides für den Preis von einem bekommen. Naja, nicht ganz, aber für den Preis von 100 Holz bekommen. Das ist ja schon mal ein ganz cooler Bonus und erlaubt es den Polen dann, zum Beispiel beim Platzieren der ersten Mühle, wenn man das sinnvoll timet, dafür zu sorgen, dass man, sagen wir mal, man will so mit 20 Pop oder so hochklicken, dann muss man nicht nochmal ein extra Haus bauen, um von den Start 15 auf die 20 Popspace zu kommen, sondern dieses Haus, diese 25 Holz spart man sich, indem man einfach nur noch seine Mühle platziert und dann hat man seine 20 Popspace. Das ist Bonus Nummer 1, den man durch dieses durch den Gutshof bekommt. Aber das ist nicht die wahre Stärke dieses Gutshofes. Das ist ein cooler Nebeneffekt. Die wahre Stärke ist, dass dieser Gutshof eine besondere Spielmechanik beinhaltet, nämlich wenn ihr so einen Gutshof platziert, dann werdet ihr feststellen, dass um den Gutshof herum so ein Viereck abgesteckt ist. Also wie so ein Rahmen drumherum. Und wenn man Farms, Felder innerhalb dieses Vierecks platziert, dann kommt jetzt die besondere Spielmechanik ins Spiel. Sobald diese Farm fertig gebaut ist, nachdem ein Gutshof steht, innerhalb des Radiuses des Gutshofs, kriegt man 8% von den Gesamtressourcen, die auf einem Feld sind, direkt auf die Kasse. Und das wird von der Farm direkt schon mal abgezogen. Das heißt, man hat sozusagen, statt dass man diese 8% von der Nahrung auf einem Feld abbauen muss, die kriegt man einfach direkt aufs Konto geschrieben. Das beschleunigt unfassbar die Nahrungswirtschaft von Polen. Und zwar immer dann, wenn ein Feld platziert wird. Das hat auch solche Konsequenzen wie, dass man als Polen gefühlt als einzige Zivilisation im Spiel zuerst das Brustgeschirr erforschen will in der Feudalzeit, bevor man eine Farm baut und möglichst auch auf Dark Age Farms verzichten möchte, weil mit dem Brustgeschirr hat man ja 75 Nahrung mehr auf einem Startfeld und das wird dann natürlich auch mit einberechnet. Und die Polen sind auch eine der wenigen Zivilisationen, wo man recht früh geneigt ist, die Dreifelderwirtschaft in der Imperialzeit zu erforschen, weil es einfach nochmal 175 Nahrung mehr ist. Das ist eine Technologie, die Dreifelderwirtschaft, die erforscht man in vielen Spielen nicht, außer wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt ein sehr, sehr langes Spiel, wo es ernsthaft darauf ankommt, auch ein bisschen mit dem Holz zu gucken. Bei den Polen lohnten sich diese Farm-Upgrades frühzeitig zu erforschen, um einfach mehr Nahrung durch diese Instant-Abbaurate zu gewährleisten.
Ja, das ist ein sehr starker Wirtschaftsbonus, wie du schon gesagt hast. Es ist aber auch einer, der bis zu einem gewissen Grad gefährlich ist. Denn so ein Fallwork mag zwar Popspace geben, aber es gibt dabei nicht die Sicherheit von einem Town Center, um das man ja üblicherweise drumherum farmt. Und jetzt ist es auch gerade auf offenen Maps so, dass man sich auch nicht unbedingt aussuchen kann, immer wo man das erste Bulwark platziert, denn das geht immer an die Bären, was bedeutet, dass auch die ersten Farms irgendwo da drumherum sein werden. Wenn das irgendwo hinter dem TC ist, kann das gut sein. Wenn das nach vorne ist, dann ist das oftmals schon ganz schön problematisch, das auf einmal zu verteidigen, weil man sich dann überlegen muss, möchte ich jetzt diesen Bonus mitnehmen, den ich dank meiner Zivilisation habe, oder möchte ich meine Villager in Sicherheit haben? Denn wenn ich mir jetzt überlege, irgendwie Bären so halb an einem Berg dran, ich baue das Fallwork noch dahin und die ersten Farms sind dann da auch entsprechend ausgeliefert und dann tauchen da die ersten Scouts oder Bogenschützen auf diesem Berg auf, dann wird das direkt super unangenehm für die Villager und dann habe ich auf einmal gar keine Farmwirtschaft mehr, wenn ich die zurück ins TC holen muss, anstatt eine besonders effektive. Und ich glaube, das ist halt so ein Glücksaspekt auf offenen Maps bis zu einem gewissen Grad, der auch dafür sorgt, dass Polen da nicht so beliebt sind. Weil es halt echt sein kann, dass man super viel Pech hat mit diesen Bären und dann muss man entweder ein neues Fallwork bauen oder hat einen Bonus weniger oder man setzt sich dieser riesigen Gefahr aus. Auf geschlossenen Karten allerdings, wenn man immer weiß, dass diese Wirtschaft erstmal sicher sein wird, ist das natürlich ein ganz wunderbarer Bonus, wo die Profis ja dazu übergegangen sind mittlerweile, auch die Anfangshäuser und all das direkt um ihr Start-TC zu bauen, um außenrum noch den maximalen Platz für die Fallworks und die Felder außenrum freizuhalten, was dann so weit geht, dass wir irgendwie Tato mal im Turnier gesehen haben, der all seine Town-Center auf Arena aneinander gebaut hat, damit außenrum alles frei ist für Fallworks, weil er um diese TCs drumherum ja sowieso nicht farmen will.
Ja, richtig. Das kann man aber genauso auch auf offenen Maps machen. Also es ergibt schon eigentlich fast immer Sinn, die zwei Starthäuser näher ans TC zu bauen als sonst. Selbst wenn man das Pech hat, dass man Bären hat, die nach vorne sind und damit potenziell halt leicht geradet werden können, wenn man sich's irgendwie leisten kann, baut man halt auch ein zweites Fallwork und dann versucht man das so zu platzieren, dass dieser Gutshof, dass der Radius des Gutshofes teilweise mit dem TC Überschneidung hat und dann die Dorfbewohner, die beim Gutshof registriert werden und die Bonusnahrung abgeben, gleichzeitig auch quasi unterm TC stehen. Aber das Nonplusultra ist natürlich, wenn die Bären hinten in der Base liegen. Dass die Bären vorne liegen, ist nicht nur das Problem, dass die Villager, wie zum Beispiel an einem Hügel oder so, besonders gut geradet werden können, Das Problem dabei ist ja auch, dass die Base sehr viel schwerer zu sichern ist, weil man ja eigentlich wallen möchte, damit die immer weiter expandierende Nahrungswirtschaft der Polen sicher ist. Und wenn dann die Bären vorne sind, dann muss man, wenn man das richtig wallen möchte, quasi in der Kartenmitte wallen. Oftmals sehe ich, wie das manche Leute so lösen, dass sie sagen, meine Bären sind vorne, ich musste da jetzt meinen Fallwalk bauen, dann farm ich halt nur auf der Seite und nehme den Bonus mit, auf die zu meinem TC gerichtet ist und verzichte bei diesem Fallwalk auf einen Teil meines Bonuses, indem ich da noch nicht Farms platziere, sondern vielleicht später im Spiel das nachhole. Oder, und ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber ich habe auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, ich sammle gar nicht erst meine Bären, sondern ich push mein Deer und baue mein erstes Fallwalk woanders und erst ein späteres Fallwalk, das ich dann auch militärisch beschützen kann, baue ich dann nochmal an die Bären. Das hat aber den Nachteil, dass man dann erstmal die Bären wegmachen muss, um dieses Fallwalk richtig zu nutzen. Und das ist eigentlich an einem Punkt wie in der Feudalzeit fast schon sowas wie sich selbst ein Bein stellen, weil das Bärensammeln so furchtbar langsam ist und das Platzieren von Farms mit den Polen ja wirklich im Maximalkontrast dazu steht.
Ja, deswegen ist das auf offenen Maps gefährlich und wenn jemand gut mit Scouts microen kann oder so, kann es halt sein, dass auf einmal die komplette Farmwirtschaft lahm liegt dann. Deswegen muss man da mit Polen halt echt gut überlegen, ob man den Bonus nutzen möchte. Wie du vorhin gesagt hast, es lohnt sich eigentlich meistens, aber dann gilt es eben entweder aggressiv zu spielen nebenbei oder frühzeitig viel in Walls zu investieren, was unter Umständen halt echt sehr, sehr viel sein kann, je nachdem, wie blöd die Bären gelegen sind. Und all das führt halt dazu, dass die Polen auf offenen Maps sehr stark sein können, aber auch immer mit dieser Gefahr verbunden sind, dass die Map halt einfach schlecht aussieht.
Ja, und wir haben es ja schon gesagt, die Polen haben ganz viele Wirtschaftsboni, aber keiner von denen ist so straight up wie ein Frankenbonus oder wie, keine Ahnung, Chinesen, die einfach mehr Nahrung haben oder
Römer.
Oder Römer, das die einfach so grundsätzlich
der Bonus, genau, wo man gar nicht dran denken muss. Das läuft einfach.
Bei den Polen ist das alles sehr viel komplizierter. Auch wenn sehr stark, aber selbst dieser Nahrungsbonus, wenn man versteht, wie diese Spielmechanik funktioniert, dann ist die immer dann, wenn man eine Farm baut, unfassbar stark und danach haben sie ganz normale Farmwirtschaft. Und erst dann, wenn die Farms reseeded werden oder man neue Farms hinzufügt, spürt man wieder etwas von diesem Bonus. Das ist also kein durchgängiger Nahrungsbonus, sondern einer, der punktuell immer wieder da ist und dann aber auch ins Extreme geht.
Es ist tatsächlich so, dass ich auch ansonsten das Gefühl habe immer, dass die Polen, und das ist nicht nur bei mir so, sondern auch wenn man den Pros zuguckt, eine bessere Farmwirtschaft haben als andere Zivilisationen, weil diese Fallwalks und ihre eigenen Arten ja nicht nur diesen direkten Bonus haben, sondern bis zum gewissen Grad auch als Erziehungsmaßnahme wirken, dass man wirklich immer fein säuberlich ein Fallwalk baut und dann kommen da 8 Farms drumherum, die auch möglichst dicht dran sind. Und man kommt nicht in Versuchung, wie mit anderen Civs gerade im Late Game einfach irgendwo eine Mühle hinzuklatschen. Dann werden Farms drumherum gebaut, wo halt noch irgendwie Platz ist. Und wenn da 2 Villager irgendwie 20 Felder laufen müssen, dann ist es halt so. Sondern mit den Polen ist das immer fein säuberlich und auch dieser Effekt wirkt sich halt schon langfristig aus.
Absolut. Sollen wir mal weg von ihrer Wirtschaft gehen und hin zu ihren Spezialtechnologien?
Yes, gerne.
So, da können wir jetzt mal eine kurze Anekdote erzählen. Wir sprechen jetzt erstmal über die erste Spezialtechnologie, die man in der Ritterzeit erforscht. Und ich finde übrigens, die Polen haben 2 fantastische Spezialtechnologien. Eine der Zivilisationen, wo man auch wirklich beide erforschen möchte. Also die Burg lohnt sich in jedem Fall, kann man so sagen.
Ja.
Und die erste Spezialtechnologie in der Ritterzeit nennt sich Schlachter oder Schlachter-Privilegien. Und die sorgt dafür, dass Ritter und ihre fortgesetzten Versionen 60% weniger Gold kosten. Das bedeutet in absoluten Zahlen, nachdem man das erforscht hat, dass sie nur noch 30 Gold kosten. Die Nahrungskosten sind davon unbeirrt, aber wir haben ja schon gesagt, dass die Polen, wenn sie mal an den Punkt in der Ritterzeit kommen, eigentlich auch keine Nahrungsprobleme mehr haben sollten. Diese 60% Goldkosten, das ist derart viel, dass die Polen Ritter mit verhältnismäßig wenig Wirtschaft spammen können ohne Ende. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Teamturnier gespielt und hatten die Map Arena gespielt und
Team Arena.
Team Arena, wohlgemerkt, genau. Wo man, Team Arena ist eine Sonderform von Arena. Das heißt, da hat nicht jeder seine eigene Basis, sondern man startet in einer Teambasis, die auch zusammengewallt ist. Und du hattest die Polen gespielt und ich habe vergessen, was ich gespielt hatte. War das das, wo ich Türken gespielt habe?
Türken, glaube
genau.
Ich.
Genau. Meine Aufgabe war es, den Gegner zu öffnen. Du wolltest kurz anboomen und dann Ritter-Spam. Und das Spiel hat mir noch einmal die Stärke der Polen wirklich vor Augen geführt und auch mir gezeigt, dass sich die Polen bis dahin, wenn ich diese Rolle oder diese Taktik versucht habe, falsch gespielt habe. Denn ich habe völlig überschätzt, wie viel Wirtschaft Polen benötigen, um aus 6, 7, 8 Stellen konstant Ritter zu spammen.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht mal viel, was man braucht. Man muss dazu noch sagen, wir hatten in diesem Spiel, weil wir unsere Gegner schon kannten und wussten, dass die uns Castle toppen wollen würden, das so geplant, dass ich auch ein bisschen Feudalzeit spiele, was bedeutet hat, dass ich schon mit einer sehr guten Wirtschaft in die Ritterzeit kam, nachdem ich ein paar Scouts gebaut hatte, dann schon eine Fallwalk mit ein paar Farms drumherum. Ich bin auch auf mehrere Lumbercamps schon gegangen. Und meine Wirtschaft, als ich in der Ritterzeit ankam, war schon echt solide. Ich konnte sofort meine Burg bauen, weil ich halt auf Stein war, logischerweise, um alles zu finanzieren, was ich gebraucht habe. Und dann habe ich auch gar kein weiteres TC mehr gebaut, sondern nur noch Fallwalks überall platziert, Unique Tech gemacht. Und ich glaube, so was hatte ich an Villagern? 60 oder sowas maximal. Und an dem Punkt konnte ich dann mit der Unique Tech schon aus 7 Stellen oder sowas spammen, weil die Nahrungswirtschaft der Polen ist ja unfassbar gut und Gold braucht man einfach nicht mehr so viel. Wenn man daneben dann auch nur aus einem TC weiter Villager baut, dann läuft das wirklich sehr, sehr gut mit dieser Ritterproduktion. Ein bisschen überrascht war ich auch davon, dass ich einfach gar nicht mehr hinterherkam, Ställe zu bauen, weil ich immer noch Nahrung und Gold übrig hatte.
Ich glaube, mit das Schwierigste ist an dem Punkt zu sagen, du musst ja mit mindestens 2 Wills eigentlich Häuser konstant bauen, damit du überhaupt den Popspace hast, das Ganze aufrechtzuerhalten.
Wobei ich die Ritter an irgendeinem Punkt halt einfach nur noch so weggeworfen habe, dass die Masse insgesamt eigentlich konstant war.
So, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Diese Strategie ist eine schon starke All-In-Strategie, wenn man irgendwann aufhört, dahinter zu boomen, sondern wirklich in den Spam hineingeht an so einem frühen Punkt. Und das bedeutet aber auch, ist es sinnlos, da ewig viele Ritter anzuhäufen, sondern man muss versuchen, in den Gegner irgendwie vorzudringen und ihn zu vernichten. Und dabei spielt es wirklich keine große Rolle mehr, wie viel Value eine einzelne polnische Rittereinheit hat, weil sie einfach in der Masse so stark sind. Man holt sich noch möglichst viele Upgrades dazu. Die wird man sich schon leisten können. Zur Not kann man noch überschüssige Steine verkaufen, um an zusätzliches Gold zu kommen. Man darf dabei auch nicht unbeachtet lassen, dass man unbedingt Dorfbewohner nun von Stein auf Gold transferieren muss, nachdem man die Burg gebaut hat, um diese Unique Tech zu erforschen, weil man jetzt einfach das schnelle Goldeinkommen haben muss, wenn man aus 7 oder 8 Stellen Ritter produziert. Aber lass es 6 oder 5 sein. Es sind immer noch genug Ställe, um auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man Gold abbauen muss und nicht mehr nur Stein. Und dann will man diese Einheiten eben benutzen und weil sie so günstig sind, Nahrung ist ja kein Problem und Gold ist auf 30 Gold pro Einheit reduziert, weil sie so günstig sind, macht es auch nichts, wenn man sie verliert. Man muss sie nicht mehr so babysitten, wie man es mit normalen Rittern gerade zu Beginn der Ritterzeit tun würde.
Ja, und jetzt klingt das unfassbar stark, was die Polen da können mit ihren Rittern. Es gibt da aber ein großes Aber, beziehungsweise sogar mehrere. Auf den geschlossenen Maps braucht man halt erstmal diese Wirtschaft. Das geht jetzt im Team ganz gut, weil man das kombinieren kann mit jemandem, der dafür auch einen Gegner öffnen kann. Während im 1v1 ist das insofern problematisch, dass man zwar die Wirtschaft aufbauen kann für den Ritter-Spam, dann wird man aber erstmal keine Einheiten haben, um beim Gegner reinzukommen. Und jetzt, wenn wir auf offene Maps gucken, ist so ein bisschen das Problem, was man gerade auf Arabia hat und weswegen ich am Anfang schon meinte, dass die Polen da auch selten gespielt werden. Diese Technologie gibt's ja nicht kostenlos. Die kostet irgendwie 500 Nahrung und noch 400 Gold oder sowas, was halt wirklich einige Ritter wären. Außerdem muss man auf dem Weg dahin erstmal noch eine Burg bauen und dann ist man halt mit den Polen immer so in der Zwickmühle Anfang der Ritterzeit, ob man jetzt sagt, baue ich jetzt schon mal ein paar Ritter, um zu überleben, um meinen Gegner unter Druck zu setzen und mache dann später die Unique Tech. Oder verteidige ich mich und gehe erst auf die Technologie? Und in beiden Fällen ist halt eine riesige Investition, erstmal 600 Steine zu sammeln und dann auch noch die Ressourcen für die Technologie auszugeben, anstatt in der Zeit die ganze Zeit schon Ritter zu bauen, dass man ganz häufig bis dahin sehr, sehr stark im Nachteil ist und vor allem ein Gegner auch Zeit hat, sich drauf einzustellen, dass das kommt. Und der zweite Nachteil davon ist, dass die Polen in der Imperialzeit zwar günstige, aber echt schlechte Ritter haben. Denen fehlt nämlich das letzte Verteidigungsupgrade, was ja nochmal plus 2 Pierce Armor gibt. Die Melee-Rüstung ist dabei nicht ganz so relevant, aber dass es 2 Fernkampfrüstungen gibt, ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn man das abgleicht mit anderen Zivilisationen, was die da an Rüstung auf einmal mitbringen und wie die sich gegen Fernkämpfer schlagen, dann merkt man, dass die Polen ein gewaltiges Problem haben, in der Imperialzeit gegen Zivilisationen mit guten Arps oder starken Kev-Archern zurechtzukommen, weil diese Ritter einfach wegschmelzen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man das mit dieser Masse auch einfach nicht mehr wettmachen kann, sondern polnische Knights sind dann bis zu einem gewissen Grad einfach eine Trash-Einheit gefühlt. Und dann ist immer der Punkt, wo ich sage, dass ich das Gefühl habe, dass die Winged Hussars nicht nur was Kosten-Nutzen-Verhältnis angeht, sondern auch, was sie alleine leisten, durch nochmal einen Bonus-Damage gegen Archer auch, dank dem Team-Bonus und der zweiten Unique-Tech, fast schon die stärkere Einheit sind.
Das Gleiche würde ich auch sagen. Die Polen nutzen diesen Knight-Spam und die Masse an günstigen Rittern eher in der Ritterzeit. Also das Bonus geht natürlich nicht in der Imperialzeit verloren, aber auch wenn der Discount auf die Ritter enorm groß ist, es sind immer noch Goldeinheiten und man schmeißt Gold weg für etwas, was die Trash-Linie der Polen, also die Winged Husaren mit ihrer Unique Unit, einfach genauso gut hinkriegen werden, wie es die Chevaliere hinkriegen, nur dass sie kein Gold kosten. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr in der Imperialzeit, wenn man beides hat, dann nicht mehr die Winged Husare zu spielen. Und man sieht das auch nie, dass da noch weiter Chevaliere gespammt werden, außer vielleicht in Teamgames, wenn man Trade hat und oder genug unendlich viel Gold hat und es sich dann leisten kann.
Ja, das kommt auch so der Punkt dazu, dass dieses Upgrade, das Fehlende, ja ein so großer Faktor ist, dass es mit den Polen häufig in vielen Situationen auch gar keinen Sinn mehr ergibt, in die Imperialzeit zu gehen. Mhm. Also in ganz vielen Situationen, ob das jetzt 1v1 oder Teamgames sind, insbesondere in Teamgames, ist dieses letzte Rüstungsupgrade wesentlich wichtiger als das Cavalier-Upgrade.
Ja.
Und dementsprechend muss man sich mit den Polen dann gut überlegen, ob es jetzt wichtiger ist, tatsächlich vielleicht den Spam mal kurz abzubrechen, Einheiten zu sammeln, oder ob man sagt, gut, was meine Ritter gut können, ist, dass sie günstig sind. Diesen Bonus habe ich jetzt schon und aus den Ressourcen, die mich Imp kosten würde, baue ich einfach noch einen Stall und spamme noch mehr Ritter. Und es gibt sehr viele Szenarien, in denen das tatsächlich die bessere Entscheidung ist. Gerade im Hinblick auf Teamgames und Arena. Ich glaube auch in dem, was wir vorhin beschrieben hatten, in dem Spiel waren am Ende alle außer mir in der Imperialzeit, aber ich hatte den höchsten Score und das ist eben das, was die Polen können.
Du hättest nichts Signifikantes gewonnen dafür, dass du 1000 Nahrung und 800 Gold ausgegeben hättest.
Ja.
Das hätte sich schlichtweg nicht gelohnt. Ich finde, die Polen kann man jetzt sozusagen schon mal wie so einen Zwischenstand charakterisieren. Die sind eine ganz unangenehm zu spielende Zivilisation, wenn man es mal genau nimmt, weil sie müssen Dinge aufschieben, um danach einen Discount zu bekommen oder um danach davon zu profitieren. Sie schieben ihre Farms auf, bis sie das erste Farm-Upgrade haben, um möglichst viel rauszuholen. Und sie schieben die Produktion von Militäreinheiten, also Rittern, auf, um am Ende von einem Discount zu profitieren. Aber das Investment darin ist so groß und dauert so lange, dass Gegner das halt relativ gut unterbinden können, wenn sie ahnen, was dann dort kommt. Und dann hat man es vielleicht irgendwann geschafft, diesen riesen Discount auf die Ritter zu bekommen. Aber der ist dann wiederum zeitlich befristet. Nämlich erstens, solange der Gegner uns nicht outtackt. Also selbst in der Masse kann man irgendwann outtackt werden, wenn der Gegner Imp ist und volle Upgrades hat und Kontereinheiten hat. Und man natürlich immer noch von Gold abhängig ist. Das sind zwar günstige Goldeinheiten, aber sie kosten immer noch 30 Gold pro Einheit.
Ja, wie gesagt, Vor allem gegen Fernkämpfer haben die Polen in der Imperialzeit ein gewaltiges Problem. Denen fehlt nicht nur für die Cavalier das letzte Rüstungsupgrade, sondern auch für die eigenen Fernkämpfer, was bedeutet, dass auch ihre Skirms jetzt nicht so super toll sind, wenn die gegen irgendwelche Arps antreten müssen. Gerade wenn man dann irgendwie auf Zivilisationen wie Briten oder Äthiopier guckt, da gehen Polen einfach gänzlich unter, einfach nur gegen Arps. Und ich glaube, was die Polen hier an weiteren Optionen mitbringen, um sich da zu wehren, sind tatsächlich einfach ihre Belagerungswaffen. Also sie haben Onager, sie haben Siege Engineers, und wenn man nochmal eine Chance haben möchte gegen diese Zivilisationen, die im Nu quasi auf so eine große Bogenschützenmasse kommen können und damit dann von den Polen alles auseinandernehmen, ist wahrscheinlich das die Einheit, auf die man gehen muss, um in diesem Spiel noch eine Chance zu haben. Denn auch die Winged Hussars, die zwar mit mehr HP daherkommen als gewöhnliche Husare, haben immer noch das Problem, dass auch denen natürlich das letzte Rüstungsupgrade fehlt und die damit dann ja doch auch relativ schnell eingehen, wenn die erstmal beschossen werden. Außerdem sind dann so Arps häufig auch nicht allein, sondern da werden noch Pikes oder Halbs von dran stehen und dementsprechend kommt man da gar nicht richtig ran. Das ist so der Punkt im Spiel, wo die Polen dann sich entweder durch Raids retten müssen oder wie gesagt, man braucht mal einen Onager-Shot. Dann wird es quasi noch unangenehmer, sie zu spielen. Das sind so ganz bestimmte Zeitfenster, wo die Polen richtig, richtig stark sind. Aber wenn man die verpasst, haben sie in vielen Szenarien dann auf einmal nicht mehr so arg viel zu bieten. Anders sieht's aber, finde ich, aus, wenn sie gegen Nahkampfzivilisationen spielen. Also andere Zivilisationen, die selbst auf Knights gehen. Und wenn das nicht welche sind, die einen signifikanten Bonus haben, wie Franken, dass sie mehr HP haben. Oder ich habe letztens gegen Slaven gespielt, die dann ihre Boyare spielen können. Dann macht dieses letzte Rüstungsupgrade, weil es ja Nahkampfrüstung auch mit plus 1 gibt, nicht den Riesenunterschied, sondern hier haut dann die Masse, die die Polen aufs Feld bringen können, häufig nochmal mehr rein. Da muss man sich dann ein bisschen anders behelfen. Aber hier kommen dann wieder andere Tech-Probleme der Polen ins Spiel. Die haben nämlich selbst keine Helps und auch keine Handcannons und gehen wiederum gegen diese Kombination von anderen Cavsifs komplett unter. Da muss man dann überlegen, ob auch hier wieder Arps, das haben Polen, das sind, was man spielen kann. Es ist insgesamt, sind die Polen einfach so eine Zivilisation, die sich, was Kavallerie angeht, so straightforward anfühlen, aber sie sind es dann doch nicht.
Ja, mit Schwierigkeiten in der Imperialzeit auf jeden Fall, aufgrund ihres Tech Trees.
Und darum möchte ich hier mal etwas anderes vorschlagen an Strategien, und zwar etwas Unerwartetes zu tun, was aber auch sehr gut funktioniert mit Polen, und zwar mit Archern zu eröffnen. Hier haben die Polen alle Upgrades bis auf das letzte Rüstungsupgrade, was eigentlich dazu führt, dass man sie als Archer-Civ auch in Teamgames sehr, sehr solide spielen kann. Und dementsprechend kann man auch im 1v1 wunderbar damit eröffnen und hat dahinter dann aber trotzdem natürlich eine bessere Farmwirtschaft als andere Zivilisationen, das mit einer Archer-Eröffnung haben. Man hat ja auch sogar noch einen kleinen Holzbonus, indem man irgendwie hier und da mal ein Haus weniger bauen muss, wobei das zu vernachlässigen ist. Trotzdem haben die Polen einfach, auch wenn man Archer eröffnet, nicht den gleichen Bonus, weil man weniger Farms haben wird, aber trotzdem noch eine super solide Wirtschaft. Und man spielt in etwas, was einen Gegner nicht unbedingt erwartet. Und dann später ist ja häufig zu erwarten, dass Gegner auf Skirms gehen gegen Archer. Und dann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, ich bleibe weiter bei Archern, ich skippe aber einfach meine Cavalier-Option und gehe direkt in Richtung Light Cav und Winged Hussare. Und die bringen mir auch nochmal einen extra Attack-Bonus gegen gegnerische Archer und auch Skirms mit. Und man versucht so ein bisschen von da aus dann in das Late Game reinzukommen, wo man noch eine Abmasse hat und dazu dann aber die Winged Hussars zum Raiden, zum Siege und Skirms bekämpfen und im Grunde alles weitere zu machen. Das ist etwas, wo ich auf offenen Maps wesentlich mehr Erfolg mit hatte, als zu sagen, ich ziehe jetzt hier mit meiner Kavallerie durch und dann steht man irgendwann vor dem Punkt, wo ein Gegner irgendwie Helps hat oder Archer und man fühlt sich auf einmal sehr wehrlos, weil einem da die eigenen Optionen ein bisschen gegen fehlen einfach, sondern man tut was Unerwartetes und hat dafür nachher immer noch so, ich würde mal sagen, mit die besten Einheiten, die die Zivilisation zu bieten hat, wenn auch mit einem kleinen Umweg gewissermaßen. Aber gleichzeitig führt ja dieses ARP-Upgrade, wenn man denn so weit kommt im Spiel, auch dazu, dass man was hat, was diese Winged Hussars sehr gut schützen kann gegen Pikes, was auch so generell diese Help-Hand-Cannon-Kombination auskontert. Ich finde das einfach von der Dynamik her für offene Karten ganz gut geeignet. Ja, und wenn das dann wirklich ins Late-Game geht und der Hussar-Spam ist mal im Anfahren, dann hat man natürlich auch noch die Imperialzeit-Unique-Tech der Polen, die diese Winged Hussars, ich glaube, zu einer meiner liebsten Einheiten im Spiel macht, wenn man die mal hat. Es ist einfach sehr befriedigend, die dann überall reinzuschicken. Jetzt habe ich leider mich in die Position gebracht, dass ich diese Technologie aussprechen muss, nachdem ich hier so lange rede. Ich werde das jetzt einfach versuchen. Sie heißt Lekitic Legacy. Ja, ich werde das jetzt als K aussprechen. Und die sorgt dafür, dass die ganze Scoutline 33% von dem Schaden, den sie macht, als Trample Damage macht. Das heißt, die geht auch noch auf umliegende Einheiten von denen, die tatsächlich angegriffen wurden. Und es passt deswegen ganz schön zusammen, weil die Winged Hussars sowieso schon höheren Base Damage haben als normale Hussare. Und das letzte Attack Upgrade haben die Polen glücklicherweise. Deswegen kommt da wirklich einiges bei rum. Außerdem haben sie dann noch ihren Bonus Damage gegen Archer vom Team Bonus. Sie haben ihren Attack Bonus gegen Mönche. Wobei, dass man da mal eine Masse niedermäht, relativ unwahrscheinlich. Aber vor allem kriegen Winged Hussars auch noch +4 gegen Gunpowder-Einheiten. Und mit Winged Hussars mal in so eine Handcannon-Masse reinzurennen, das macht Spaß.
Ja, und da ist der Trampelschaden, den sie verursachen, natürlich auch einer, der tatsächlich wirkungsvoll wird, weil sowohl Schießpulvereinheiten als auch Fernkampf, also Einheiten generell, also ARPs insbesondere, stehen ja in aller Regel eng beieinander, weil man sie so besser micron kann.
Ja.
Und wenn da ein Haufen Husare einen Surround draufkriegt, also man sie sozusagen umzingeln kann oder irgendwie so einen tollen Zangen-Move hinbekommt und von beiden Seiten auf sie zustürmt, dann, ja, dann schmelzen sie dahin. Das kann sich schon sehr gut anfühlen. Ja, das ist insgesamt eine recht teure Angelegenheit natürlich. Also geflügelte Husare sind sowieso ja schon mal teurer als normale Husare. Und mir geht das schon ab und zu so, dass ich gerade, wenn ich Anfang der Imperialzeit direkt Husar tacken will, da sitze und denke so, ui, also 500 Nahrung, 600 Gold ist jetzt schon nicht wenig. Und dann so ein geflügelter Husar, dieses Upgrade zu holen, kostet 600 Nahrung, 800 Gold.
Ja.
Das ist ein Haufen. Und dann will man eine Burg haben, damit man die Unique Tech erforschen kann, die du vorhin so schön ausgesprochen hast. Das tue ich mir jetzt nicht an. Und die kostet dann halt auch nochmal 550 Gold und 750 Nahrung. Das ist eine Menge. Also nichts, was man einfach so direkt Anfang der Imperialzeit holen kann, wenn man ja auch noch, wie du es vorgeschlagen hast, in ARPs gehen möchte. Das ist eine teure Angelegenheit, aber ich bin voll bei dir. Ich glaube, das ist die Spielweise und die Kombo, die die Polen am besten und auch einfach am berechenbarsten für sich selbst als polnischer Spieler umsetzen kann, wenn man auf offenen Karten spielt.
Ja, also die Kosten da sind wirklich immens und das ist bei mir auch immer so, dass ich erst Winged Hussar natürlich mache und dann irgendwann, wenn ich in der Position bin und merke, okay, meine Queue füllt sich, dann nehme ich da welche raus und kann vielleicht irgendwann mal die Unique Tech klicken oder dass ich mal kurz den Spam unterbinde, wenn ich merke, ich habe mir jetzt schon eine Position erarbeitet, von der aus ich mir das leisten kann, aber ich kann den Gegner noch nicht so ganz brechen. Also diese Unique Tech bei all ihrer Stärke ist was, was man wirklich wohl überlegt klicken muss, weil es wirklich dafür sorgt, dass man ja ganz beträchtlichen Anteil von dem Spam, den man gerade am Spielen ist, erstmal abbrechen muss. Denn das sind ja irgendwie schon 5-6 Winged Hussars oder so, die dann erstmal wegfallen und da sind die Goldkosten noch nicht mal berücksichtigt. Insofern muss man das schon aus einer, ich sag mal, Position der Stärke heraus spielen oder zumindest einer heraus, wo man nicht sofort stirbt, wenn man gerade mal kurz keine Einheiten aufs Feld kriegt. Aber man hat ja das Glück, dass man mit den Polen häufig dann schon früh auf Stein war und dann gehen hier und da mal Burgen rum und dann passt das schon irgendwie. Aber trotzdem auch diese, wie die andere Unique Tech, eine, die wegen ihrer Kosten und den Einheiten, auf die sie sich beziehen, die selbst ja auch teuer sind, eine ist, die man nicht direkt klicken kann und sollte, weil das häufig wahrscheinlich bedeutet, dass man erstmal zurückgepusht wird.
Ja. Wie ironisch eigentlich. Ich habe die Polen am Anfang vorgestellt, also die Discount-Zivilisation, den Penny unter den Supermärkten. Aber stimmt das eigentlich? In Wahrheit haben die ja eine total hohe Zugangshürde. Es ist quasi, als müsstest du erstmal für eine Mitgliedschaft zahlen, bevor du in den Penny gehen kannst.
Ja, genau. Ja, so fühlt sich ein bisschen an, das ist richtig. Deswegen, ja, gerade auf offenen Maps sind die Polen eine Zivilisation für mich. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen beschrieben. In der Theorie erfüllen sie all das, was ich mir unter einer guten Zivilisation vorstelle. Unter einer, die man spielen kann, wie ich mir das vorstelle. Und dieser Gameplan, den ich gerade beschrieben habe, ist ja sehr genau auch das, was ich mit vielen anderen Zivilisationen mache, die das auf dem Papier sogar schlechter können. Wenn wir jetzt sowas wie Malia angucken, wo ich ja auch ganz häufig mit Archon öffne, dann in Knights gehe und später dann auf Rimba Lightcap, wo ich ja immer sehr ähnliche Optionen spiele, aber für Rimba Lightcap sind schlechter als Ring to Sars mit der Unique Tech. Ich kann meine Archer nicht auf die gleiche Art upgraden, weil den Malian ja auch Bracer fehlt, was generell halt ein super wichtiges Upgrade ist, was sie nicht haben. Und ich habe eine schlechtere Nahrungswirtschaft in der Theorie und trotzdem spielt sich das für mich mit den Malian besser als mit den Polen, was wahrscheinlich dran liegt, dass man sicherer spielt, wenn man normale Felder baut, sage ich mal.
Ja.
Und man sich nicht so sehr zu irgendwelchen Sachen verleiten lässt einfach. Es sind halt super viele Investitionen, die man bei den Polen erstmal machen muss, damit die Wirtschaft anfährt. Direkt auf Stein zu gehen ist gefährlich, weil man im ersten Moment mal weniger Gold hat. Direkt das Feld-Upgrade zu machen ist gefährlich, weil einem dann vielleicht erstmal Holz oder Nahrung fehlt, wenn man auf Archer geht. Und seine Felder nicht unter TC zu haben am Anfang ist wieder gefährlich. Und auch die Strategie, die man spielt am Anfang, dieses Scouts into Knights ist sehr verlockend wegen der Unique Tech, aber ist eben auch wieder gefährlich, weil man dann erstmal sehr viel in eine Technologie investiert, die sich sehr viel später auszahlt. Also, wie du beschrieben hast, man muss einfach sehr viel bezahlen bei den Polen, bis das dann irgendwann sich mal zusammenfügt und zu dieser günstigen und starken Einheiten führt. Und selbst dann kann man wieder in gegnerische Armeekompositionen reinrennen, wo man sich als Pole fragt, was spiele ich denn jetzt darauf?
Ist doch wahnsinnig faszinierend, oder? Deswegen finde ich, dass die Polen eine tolle Zivilisation sind, die unser Spiel ergänzen und bereichern. Man muss ja auch dazu sagen, dass diese Gefahren, die du alle so schön aufgelistet hast, die werden erst dann zu Gefahren, wenn der Gegner weiß, den Polen unter Druck zu setzen und das auszunutzen. Also einerseits ist allen klar, die Zivilisation beherrschen, was die Polen gut können. Und wenn man das geschickt scoutet, findet man heraus, ob der Gegner eher riskanter spielt oder weniger riskant. Und wenn man ein guter Spieler ist, kann man das entsprechend bestrafen. Wenn man das nicht tut, also den Fehler begeht, den Polen nicht zu scouten, den Fehler begeht, den Polen machen zu lassen, dann wird diese Gefahr plötzlich minimiert und der Pole kann kostenlos seine großen Investitionen tätigen, um dann einen riesen Benefit zu bekommen. Mein Gefühl sagt mir also, je besser die Leute sind, desto weniger kann der Pole diktieren, was geschieht. Und je schlechter die Gegner sind, desto mehr kann der Pole diktieren, wie das Spiel ablaufen wird, weil er nicht dafür bestraft wird. Und das gefällt mir als Zivilisationsdesign extrem gut.
Möchtest du bei dieser Gelegenheit mal schätzen, was für eine Winrate ich mit Polen habe und was für eine ich gegen Polen habe?
Boah, ich würde sagen, du hast eine, sagen wir mal, du hast 43% Winrate mit Polen und 68% Winrate gegen Polen.
Deine Schätzungen gehen in die richtige Richtung, aber es ist viel extremer.
Oha.
12,5% Winrate mit Polen aus zugegebenermaßen nur 9 Spielen im Ranked. Aber es sind, ich glaube, wenn man Turnierspiele dazu packt, wäre sie wesentlich höher, weil ich sie da halt auf Karten spiele, wie eben ja Hideout, wo ich damit einen Plan habe, oder Arabia, ja, das eine gewonnene Spiel ist, glaube ich, das letzte. Das war das, wo ich ein Archer-Bild gespielt habe. Und ich habe eine 100% Winrate gegen Polen aus tatsächlich 12 Spielen. Also,
crazy.
Ja, es ist, wenn man weiß, was man dagegen tut, und diese 100% sind alle aus Arabia, soweit ich mich erinnere, dann sind die Polen leider auf dieser Map eine super gefährlich und schwer zu spielende Zivilisation. Gerade gegen aggressive Eröffnungen. Ich habe da sehr viele Bilder vor Augen, wo ich mit Scouts auf Feldern rumrenne, bereits in der Feudalzeit, und Gegner dann einfach schon aufgeben muss.
Ja, das sind beeindruckende Zahlen, Felix, muss ich schon mal sagen. In jeder Hinsicht.
In beide Richtungen,
in
ne?
In beide Richtungen, ja. Aber wir haben die eine große Geheimwaffe der Polen noch bisher unerwähnt gelassen. Und das ist das Geräusch, das entsteht, wenn ein Haufen ihrer Spezialeinheiten, der Obuchs, auf sowas wie Gebäude einschlagen. Ihr müsst euch das vorstellen, so ein Obuch sieht ja eigentlich aus wie ein Henker, der statt einer Sense einen gewaltigen Hammer in der Hand hält. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Das wäre mal was für ein zukünftiges Quiz, die Frage.
Ein Kriegshammer doch einfach, oder?
Ein Kriegshammer, okay. Na, da sah, ja. War ich ja mit Hammer richtig. Und die holen dann aus und die machen ein Geräusch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es hört sich geradezu gruselig aus, wie als würdest du in einem Slasher-Film vor irgendeinem Bösewicht davonrennen und der die ganze Zeit mit seinen Hämmern gegen irgendwas Metallenes hauen. Ganz unangenehmes Geräusch. Ich hasse es, wenn das passiert und wenn mein Gegner das macht, weil wenn der auf eine riesige Masse von Obuchs kommt, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe was falsch gemacht.
Ist nicht mal so Metall, weil Metall müsste ja mehr scheppern. Klingt mehr so wie sehr verrostetes Metall, was dann so uneben ist und wo das so ein bisschen entlang kratzt, dann dieser Hammer. Und man hat so unterschwellig diesen metallischen Sound, aber vor allem auch noch so ein Kratzen dabei. Es ist sehr unangenehm.
Es ist super unangenehm. Es ist eine Infanterieeinheit, die eben aus der Burg gebaut werden kann, für verhältnismäßig wenig Gold. Und sie hat halt die Beschreibung, dass sie sowohl gegen Gebäude als auch gegen andere Infanterieeinheiten stark ist. Das heißt, sie macht einen Bonus-Damage gegen Gebäuden. Ist das richtig?
Soweit ich weiß, ja.
Ja. Und daher kommt.
Wollte ich von vornherein sagen, hat man gehört an meinem Tonfall.
Genau. Ja, ich war jetzt nicht so richtig am Zweifeln, weil ich kenne das halt, dass meine Gegner immer gerne diese Obrus auf meine Gebäude losschicken und daher kenne ich ja auch dieses elende Geräusch. Der beste Konter gegen Obrus sind selbstverständlich Fernkampfeinheiten als Infanterieeinheit, die halt relativ langsam ist und unter denselben Problemen leidet wie alle Infanterieeinheiten. Aber die Obrus machen verhältnismäßig viel Schaden auf viel HP, haben fast so viel Lebenspunkte wie ein Ritter mit 95 Lebenspunkte und sind damit gar nicht so leicht und so schwer kaputt zu kriegen. Sie sind keine Unique Unit wie bei vielen Zivilisationen, die man einfach um ihrer selbst willen baut und die alleine schon stark genug sind. Obuchs sind eher so eine Art Einheit, die man noch mit dazu bauen kann, falls sie etwas aus dem Spiel nehmen können, was der Gegner produziert. Aber sie sind nicht so die Go-To-Einheit, die die Polen sowieso schon im Plan haben.
Ja, und jetzt hast du ja ihre größte Alleinstellung gar nicht erwähnt, oder? Dass sie Rüstung zerstören von Gegnern. Also sie haben ja nicht nur diesen Attack-Bonus gegen Gebäude, sondern vor allem haben sie die besondere und ich glaube auch einzigartige Fähigkeit, dass sie mit jedem Schlag einer gegnerischen Einheit einen Rüstungspunkt dauerhaft abziehen, bis hin zu null. Also bis irgendwann selbst sowas wie ein Boyar dann mit null Nahkampfrüstung dasteht. Und das ist wahrscheinlich dieses schöne Geräusch, was wir da immer hören, wie die Rüstung zerschmettert wird. Und das macht die Obuchs zu einer Einheit im Repertoire der Polen, die ganz häufig so ein bisschen das auskontern kann, womit die Polen nämlich ansonsten Probleme haben, im Nahkampfsektor, nämlich sehr hochqualitative Einheiten, also so fränkische Paladine oder ein Boyar von den Slawen. Da können die Obuchs die Rüstung zerstören, aber wie du gerade schon angesprochen hast, das führt nicht dazu, dass die alleine klarkommen mit dieser Einheit der gegnerischen, denn die hat eben immer ansonsten auch noch bessere Stats als so ein Obuch. Was bedeutet, dass man die Obuchs dann häufig einfach reinmischt, hofft, dass sowas wie die günstigen Cavalier von den Polen dann so den meisten Schaden abbekommen und dann hier und da mal noch ein Obuch dazwischen steht, um einer gegnerischen Einheit die Rüstung zu zerstören. Und wie wenig stark die Obuchs tatsächlich auch gegen das sind, wo sie sich eigentlich ganz gut schlagen müssten, habe ich mal sehr schmerzhaft in einem Hideout-Spiel erfahren müssen. Da habe ich das erste Mal gegen die Römer gespielt und der hat einfach nur Infanterie gespammt und dann ein paar von den Zenturionen noch zu Pferde dazu, wo ich mir dachte, hervorragend, Obuch müsste das doch alles kontern. Das war nicht der Fall. Die Obuchs sind da ganz schrecklich untergegangen, was, glaube ich, dran liegt, dass einfach trotz dieser Rüstung diese Zenturionen noch zu viel HP haben und die Obuchs dann einfach dagegen untergehen, auch wenn sie selbst sehr gut austeilen können. Deswegen hast du das, finde ich, sehr gut zusammengefasst damit, dass es keine Einheit ist, die im Alleingang und von sich aus gewinnen kann, sondern die komplementiert eigentlich immer die Hauptarmeekomposition und ist dann vor allem auch mal gut, wenn ein Gegner sich selbst sehr auf Infanterie verlässt. Also gegen Goten, die Kavallerieoptionen jetzt in der Imperialzeit nicht mehr so wirklich haben und dann voll auf Infanterie gehen, die jetzt auch nicht unbedingt dann so mit massig HP daherkommt. Hier sind die Obochs ganz wunderbar. Oder gegen irgendwelche Zivilisationen, die gegen den polnischen Knight spammen, dann Pikes oder Helps spammen, die nehmen die Obochs auch schneller auseinander, als man hingucken kann. Das sind diese primären Einsatzbereiche.
Ja, und ich finde, dass die Obochs diese Rüstung verringern. Ich habe das Gefühl, die verringern die Rüstung für eine andere Einheit wie Arps, die dann den Damage machen und dass es gar nicht so sehr die Obochs selbst sind. Und in dem Beispiel, das du genannt hast, ist es halt besonders interessant, weil die eben nicht so funktionieren wie beispielsweise die Leites, die ja Rüstung ignorieren, sondern sie reduzieren Schlag für Schlag die Rüstung. Und in Kampf gegen römische Einheiten, die halt nochmal doppelt so viel Rüstung haben wie normale Infanterie dank ihres Zivilisationsbonus, dauert das halt einfach eine Weile, bis diese Rüstung weg ist. Umgekehrt sind Obuche ja auch Infanterieeinheit, das heißt, sie nehmen selbst auch den Bonus-Damage von Infanterieeinheit, vermute ich mal. Das heißt, die nehmen die ganze Zeit sau viel Schaden, während sie selbst nur Schritt für Schritt die Rüstung senken. Das ist einfach nicht so stark.
Genau. Ja, und was sie natürlich sehr gut können, auch noch unterstützt vom Bonus-Damage, denn während sie keinen gegen Infanterie machen, machen sie welchen gegen Eagles. Das ist auch absurd, wie schnell die kaputt gehen. Ja. Damit haben wir über alles besprochen. Teambonus, noch einmal der Vollständigkeit halber, die ganze Scout-Line macht plus 1 Bonus-Damage gegen Bogenschützen und hierunter fallen alles, was ja diese Rüstungsklasse hat. Also die komplette Archer-Line, Skirms, Kev-Archer, Hand-Cannons und diverse Unique-Units, die eben entweder Archer oder irgendwas Fernkämpfiges sind, also auch gegen Janissaries beispielsweise und Mangedai, all diese Dinge.
Ja, und für alle, die jetzt an dem Punkt sind, an dem ich vor 6-7 Jahren war, als ich mich gefragt habe und geärgert habe, dass mir das Spiel das nicht sagt, der Teambonus gilt auch, wenn ihr ein 1v1 spielt. Das war schlimm, ey. Ich wollte das unbedingt wissen und niemand hat es mir irgendwie im Spiel sagen können, bis ich dann irgendwie im Chat mal rumgefragt habe und es dann mir erklärt wurde. Das war eine schlimme Zeit. Aber gut, wir haben die Polen für euch charakterisiert. Ich hoffe, das war aufschlussreich und ihr habt jetzt ein gutes Bild davon bekommen, wie einerseits vielseitig und zwar andererseits auch gefahrenträchtig diese Zivilisation ist und warum wir sie so selten von den Profis sehen oder nur auf bestimmten Karten. Und warum sie aber vielleicht auch bei AnfängerInnen Schwierigkeiten verursachen, weil sie so kompliziert zu spielen sind. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst eine nette Bewertung, wo auch immer ihr uns hört, mit Sternen und mit netten Kommentaren. Kommt auf unseren Discord-Server, den findet ihr auf www.startthegamealready.de. Empfehlt uns bitte, bitte weiter an Freunde und Bekannte, an Clanmitglieder, an Gegner. Wenn ihr irgendwo ein Turnier spielt und sagt, hoho, das war es schon ziemlich gut, was ihr gemacht habt, aber hier gibt's einen Podcast, der kann euch noch besser machen. Und dann nennt ihr einfach unseren Namen. Dafür sind wir euch sehr verbunden. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg im Spiel mit und gegen die Polen und wir hören uns dann in einem unserer zahlreichen anderen Podcasts wieder.
Großfarm platzieren, bis zum nächsten Mal.